Willkommen zu einer neuen Folge von Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast, am Start bist und ich bin total happy, dir heute einfach wieder eine Folge präsentieren zu können, in der ich nicht alleine quatsche. Ich genieße es nämlich total, diesen Austausch zu haben, mir jemand gegenüber sitzen zu haben, mit dem ich einfach quatschen kann. Und dieser jemand, dieser Mensch, von dem ich gerade spreche, das ist Chiara. Chiara ist eine Freundin von mir aus Berlin, die meine Mitbewohnerin Anfang letzten Jahres kennengelernt hat. Und seitdem hat sie immer mal wieder bei uns vorbeigeschaut, auf einen Kaffee, auf einen Wein. Wir haben Silvester zusammen verbracht und vor ein paar Wochen saßen wir nachts auf der Couch und ich meinte so, ey Chiara, warum haben wir eigentlich noch keine Folge zusammen gemacht? Lass es mal machen. Und dann haben wir uns letzten Freitag hingesetzt und gequatscht. Und ich bin total happy über das, was da so rausgekommen ist, was du dir gleich anhören kannst. Und vorab würde ich einfach noch so einen kleinen Teaser geben, wer Chiara eigentlich ist. Sie ist total vielseitig. Auf der einen Seite ist Chiara Doktorin. Sie hat ihren Doktor in Medizin gemacht, arbeitet an der Charité in Berlin und hat das ganze vergangene Jahr auf der Corona-Station verbracht, gearbeitet und sich sehr, sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Auf der anderen Seite ist Chiara ein Mensch, der sich total viel für Astrologie interessiert. Und wenn du auch nur irgendwelche Fragen zu deinen Sternzeichen oder den Planeten hast, ist sie der Ansprechpartner überhaupt. Sie hat so viele Interessen und es macht einfach total Spaß, sich mit ihr zu unterhalten. Wir haben über so viele Themen gequatscht. Es war so eine offene und ehrliche Folge, die ich selber so genossen habe, weil Chiara mir auch einfach einen Raum gegeben hat, Themen anzusprechen, die ich gerne mal ansprechen wollte. Und genau das haben wir getan. Es ist alles dabei. Von Corona über Liebe, Drogen, Ehrlichkeit bis hin zum Thema Loslassen, das ich so als Überthema für diese ganze Folge hier genommen habe. Ja, das sind so Eckpfeiler. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht erzählen. Du kannst einfach dranbleiben und weiter lauschen, falls du Lust hast. Und ich würde sagen, ich wünsche dir einfach viel Spaß. Let's go!
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Chiara, let's Fabio. Go. Ich freue mich, dass wir es machen. Du bist, ich habe es gerade schon gesagt, die erste, wie sagt man das jetzt, genderkonform Gästin? Gast?
Person.
Person. Ich freue mich total, dass du heute hier bist und wir einfach ein bisschen quatschen können.
Cool. Ich mich auch.
Über uns, übers Leben.
Übers Leben.
Wo fangen wir an? Hast du was dir auf dem Herzen liegt? Möchtest du mir irgendwas erzählen?
Ja, ich habe auch vorher darüber nachgedacht, was für Themen gerade irgendwie bei mir im Kopf schwirren. Und ich glaube, was ich am meisten gemerkt habe in den letzten Wochen, ist irgendwie, dass ich das Gefühl habe, nicht nur, dass irgendwie so ein komischer Frühling langsam anfängt, sondern auch, dass bei den Menschen irgendwas erwacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast.
Red gerne weiter, ich finde das gut, ja.
zum Beispiel einen Tag, das war so der erste sonnige Tag dieses Jahr. Da waren wir in der Hasenheide und es gibt sowas, das heißt Tree Dancing. Da tanzen einfach Leute im Park und auf so einem Wiesenabschnitt und jeder hört die gleiche Playlist über seine Kopfhörer. Und es ist quasi so Silent Disco-mäßig und jeder tanzt wirklich einfach so, wie er Lust hat und bewegt sich und ist in der Natur und alle sind so glücklich und sogar die Polizei kam vorbei und wir hatten kurz Sorge, dass irgendwie alles nicht konform ist, aber mit den 3 Metern Abstand sind die einfach weitergegangen und es war so ein cooles Gefühl, einfach, dass das, was auch Freude macht, trotzdem akzeptiert wird. Und darüber hatte ich auch in der letzten Folge nachgedacht, dass ja einfach die Menschlichkeit gerade irgendwie so ein bisschen zu kurz kommt und auch das untereinander. Und das, habe ich das Gefühl, fängt jetzt wieder so ein bisschen an.
Ja, das habe ich auch, dieses Gefühl, wenn ich so durch die Straßen laufe, dass die Leute, ich weiß nicht, ob das daherkommt, dass irgendwie keiner mehr Bock hat auf das, was irgendwie so die letzten Monate war. Mhm. Und jeder irgendwie sagt so, boah, ich will das irgendwie nicht mehr, ich will nicht mehr isoliert sein, ich möchte wieder sozialer sein oder ob das Wetter, ich habe heute war es das erste Mal wieder grau und es war voll schwer aus dem Bett zu kommen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich so stumpfe Wesen sind, die einfach, wenn die Sonne scheint, wir uns gut fühlen und rausgehen wollen.
Doch, ich glaube schon.
Ob das, also, aber ich habe genau das gleiche Gefühl wie du, das ist einfach wieder so, das Leben kommt irgendwie wieder zurück.
Total.
Lebendigkeit.
Und ich glaube, es ist auch normal, dass wir wieder so kleine Tiefpunkte haben wie den heutigen grauen Tag, dass wir einfach mal nochmal zur Ruhe kommen und okay, der Frühling kann dann nicht von einem auf den anderen Tag in den Köpfen passieren. Das braucht nochmal so ein kleines Down und dann geht's wieder hoch.
Ja, voll. Aber auch, wie war das denn für dich dann da in der Hasenheide? Einfach, war das so ein Moment, wo du so loslassen konntest? War das so ein Moment einfach von Ekstase? Oder, also weil, das ist ja so eine Situation, die schon länger nicht mehr da war, irgendwie mal so mit anderen Leuten zusammen irgendwo zu tanzen.
Ja, also ich merkte, als ich da hinkam, die Leute hatten schon eine halbe Stunde vorher angefangen. Ich kam so ein bisschen zu spät und es war direkt so die totale Stimmung und ich dachte mir so, wow, okay, wie cool alle Leute drauf sind und viele kamen auch allein und haben einfach für sich selbst getanzt und trotzdem die anderen Leute angelächelt und ich dachte mir, wow, wie kann ich mich da jetzt rein integrieren und war erstmal so ein bisschen so vorsichtig, so am Rand getanzt und dann ganz langsam in die Mitte und irgendwann dann einfach gedacht, es ist mir jetzt gerade so egal, wie ich aussehe, es ist so, mir so egal, was für ein Tag es ist, was für ein Jahr es ist, ich tanze einfach, ich bin die Musik und war mittendrin und hatte das Gefühl, das war nach langer Zeit einfach mal ein Moment und einfach loslässt, ja.
Das ist für mich, also das tut immer so ein bisschen weh, wenn ich in diesen Moment reingehe, wo ich sage, boah, ich würde total gerne einfach mal wieder feiern gehen.
Ja.
Dieses, weil feiern ist für mich schon lange nicht mehr einfach nur betrunken sein und irgendwie Drogen nehmen, auf irgendeiner Tanzfläche in der letzten Ecke irgendwie abzappeln, sondern, wie du es gerade gesagt, tanzen ist loslassen.
Mhm. Frei sein.
Ja.
Ja. Und einfach sich so intuitiv zu bewegen.
Und auch dieses so nicht mehr so viel nachzudenken. Ich merke das manchmal, wenn ich dann irgendwo auf eine Tanzfläche gekommen bin, dann habe ich immer noch gedacht, boah, was denken die anderen jetzt? Sieht das irgendwie komisch aus, was ich mache? Und irgendwann, wenn man das so loslässt, dann bewegt man sich auf einmal einfach nur noch. Und man kommt voll in so einen Zustand, wo alles egal ist. Mhm. Wo du einfach nur noch auf die, wie du hast auch gerade, du bist die Musik.
Ja.
Das ist schon, ja, schön, dass du das machen konntest. Also das ist so, das hat mir zum Beispiel über die letzten Monate viel gefehlt. Ich meine, wir haben das hier mal irgendwie so im Wohnzimmer gemacht, dass man die Musik an hat und getanzt hat, aber irgendwie so dieses, dass auch viele Leute zusammenkommen und man so gemeinsam tanzt.
Total. Ich habe aber auch generell das Gefühl, dass das Jahr vielleicht irgendwie so ein Jahr des Loslassens ist.
Mhm.
Oder so ein Jahr in Richtung Freiheit. Ich meine, ich habe dir ja Silvester erzählt, Fabi, ich möchte mir so gerne meinen Kopf rasieren. Dann waren alle so, ja, vielleicht ist es gerade irgendwie so eine kleine Idee. Und dann haben wir es das nächste Mal gesehen und so, ach, du hast es ja tatsächlich gemacht. Und das war für mich ja auch so ein Schritt Richtung Loslassen. Ja.
Was ist denn, also ich habe das auch viel gesagt, aber was heißt denn Loslassen eigentlich? Ist es dann so Dinge hinter sich lassen oder Dinge gehen zu lassen, wo man gedacht hat, das bin ich und man findet raus, das bin doch gar nicht ich oder bin nicht mehr ich.
Mhm. Vielleicht verbindet man Loslassen mit, man muss was Schlechtes loslassen. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, was heißt eigentlich Loslassen? Los heißt ja, irgendwas geht weiter oder es geht vielleicht auch ins Licht oder ins Schöne. Und das Lassen, das einfach geschehen lassen, ist ja auch vielleicht
nicht zwanghaft.
Ja.
Ja, voll. So fließen lassen, loslassen, gehen lassen.
Ja.
Also es ist kein, auch manchmal vielleicht gar nicht bewusst, so manchmal passiert das ja halt auch einfach so, wenn man Dinge, das halt zum, ganz oft hat man ja diese Sachen, dass irgendwie ein Problem da ist und man hat dieses Gefühl so, ich muss das jetzt sofort lösen, ich muss sofort für die Sache, die gerade nicht okay ist oder nicht richtig ist, irgendwas, was Passendes finden, damit das weg ist, damit ich so einen Haken dahinter machen kann. Und ganz oft ist es aber so, wenn man diese Sachen irgendwie so anguckt und sieht so, okay, das ist vielleicht jetzt nicht so cool, aber das kommt irgendwie. Also wenn man das so, ja nicht so zwanghaft irgendwie versucht zu lösen.
Das stimmt. Ich meine, wir kennen es wahrscheinlich auch beide aus unserem Leben, wenn man irgendwas zwanghaft versucht zu erreichen, dann klappt es meistens nicht. Und wenn man die Idee dann loslässt, zum Beispiel sowas wie die Liebe, Partnersuche, Wohnung finden, Job finden, dann kommt das auf einmal zu einem. Witzigerweise.
Ja, aber das bringt einem irgendwie nie so jemand bei. Also habe ich das, also mit mir hat sich niemals jemand hingesetzt, als ich jung war und gesagt, okay, Fabio, lass mal los. So, ich habe immer das Gefühl gehabt, das war ja so die andere Seite, die gesagt hat, du musst dafür kämpfen. Ja. Du musst dir das erobern, du musst dir das verdienen, du musst eine Gegenleistung erbringen irgendwie. Also, und es ist halt auch vielleicht voll unbefriedigend, wenn jemand sagt, okay, lass einfach los, mach mal gar nichts und dann kommt er schon. Das ist dann so, hä?
Ja, dann denkt man sich, ja, du hast aber gut reden, ne?
Ja, was? Also würdest du sagen, dass das letzte Jahr irgendwie so loslassen war oder dass es jetzt so kommt?
Ich glaube, das letzte Jahr war eher so ein Wirrwarr für viele, also zumindest für mich. Es ging einfach super viel im Kopf los und im Leben, aber man hat irgendwie keinen richtigen, es war eher so ein, man dreht sich irgendwie im Kreis. Ja, es kommt irgendwie der Lockdown und dann wird es wieder gut und dann wird es wieder schlecht. Es ist irgendwie ein Auf und Ab. Und klar ist das ganze Leben irgendwie wie so kleine Wellen, die mal hoch und mal flach sind. Aber ich glaube, dieses Jahr hat auch mehr Klarheit als das letzte. Mhm. Vom Gefühl gerade. Zum Beispiel, was mich auch gerade viel beschäftigt, ist Intuition. Zum Beispiel sind wir beide ja schon eher Menschen, die auch manchmal verkopft sind. Mhm. Und wie oft machen wir einfach Dinge, nur weil unser Kopf das sagt und nicht, weil es irgendwie vom Bauchgefühl von innen rauskommt. Dann habe ich daran gedacht, was machen eigentlich Kinder? Weißt du, Kinder denken sich, heute habe ich richtig Bock, da diesen Berg einfach hochzurennen und ich nehme nichts mit, außer, keine Ahnung, meinem Kuscheltier.
Und die Lieblings-Actionfigur oder so in der Hosentasche, die ist ganz wichtig.
Und scheiß drauf, wenn man irgendwie das Handy vergessen hat oder das Portemonnaie oder was weiß ich. Man hat nichts dabei und man rennt einfach los.
Mhm. Ja. Dieses intuitiv. Unbedarf. Irgendwie
genau,
so,
ja. Und das habe ich jetzt angefangen mehr zu machen, dass ich wirklich in mich reinfühle, worauf habe ich gerade Lust? Was ist meine Intuition? Anstatt zu denken, was müsste ich eigentlich tun? Was wäre gerade angebracht?
Es ist so krass, wie dieses Denken so in uns drin ist. Mhm. Also ich merke das ganz oft in Bezug zum Beispiel auf die Arbeit, dass ich da so, wie hart ich da noch Glaubenssätze in mir habe, dass ich so morgens aufstehe und glaube, ich muss jetzt arbeiten, damit ich mich gut fühle. Also wie viel ich davon abhängig mache.
Ja.
Anstatt so, das hat zum Beispiel seitdem jetzt Daniel hier ist, den du später eigentlich auch noch kennenlernst. Wir haben ein neues WG-Mitglied.
Ah, cool.
Und seitdem der hier ist, fällt mir das zum Beispiel viel leichter, einfach in den Tag reinzuleben. Und dann so mit dem Flow zu gehen und nicht zu sagen, okay, um 12 Uhr kommt das, um 14 Uhr kommt das und dann um 15 Uhr muss das noch erledigt werden, sondern es ist so, ja, es fließt so. Und dann am Ende des Tages fühlt man sich einfach gut und nicht unbedingt, weil man irgendwie Sachen gemacht hat, sondern einfach, weil es so ein harmonisches durch den Tag gehen war.
Und ich weiß nicht, warum es in unserer Gesellschaft irgendwie ist, dass man sich schlecht fühlt, wenn man keine Struktur hat und sich denkt, ich schaue einfach mal in den Tag hinein. Warum fühlt man sich dann schlecht? Ich glaube, weil einfach alles um einen, besonders hier in der Großstadt, einfach so schnelllebig passiert, dass man denkt, man muss einen Plan haben, man muss irgendwie was schaffen.
Und ich glaube auch, weil man, also man wird schon verurteilt, habe ich auch das Gefühl, so von dieser, also es ist ja riesen Teil unserer Gesellschaft hat ja ein geregeltes Leben, einfach dadurch, wenn man irgendwo arbeitet, gibt es ja ganz viele Leute, die einfach geregelte Arbeitszeiten haben. Und allein, ich merke das zum Beispiel bei meinen Eltern, wie anders das war, dieses Konzept vorzustellen von wegen, ich habe keinen Chef, ich kann selber entscheiden, wann ich arbeite. Und wie das einfach für die einfach was anderes war und die so damit umdenken mussten und dann so, hey, okay, ja gut. Dann, und aber das erste Mal, wenn man irgendwie dann sowas sieht, was Neues, dann verurteilt man doch ganz oft. Also das ist ja irgendwie was wir alle machen.
Das stimmt.
So, okay, der macht das anders, da muss irgendwas nicht stimmen, das muss komisch sein.
Ja, oder wir fühlen uns vielleicht so, als würde es verurteilt werden. Zum Beispiel habe ich letztes Jahr mein Studium abgeschlossen, alle haben direkt gefragt, und was machst du jetzt? Und dann habe ich das Gefühl gehabt, es wird was von mir erwartet. So, was mache ich jetzt? Stimmt, was mache ich jetzt? Ich weiß es nicht. Und dann war da irgendwie schon so ein Druck, dass man irgendeine Funktion haben muss. Aber der Mensch, der muss nicht immer funktionieren. Der kann auch einfach existieren, sein, da sein.
Voll, das ist so, wenn man das hört, ist es so, ja, Mann. Aber setz es mal um.
Ja.
Das, da denkt mir jedes Mal wieder so, wenn ich morgens auf, abends gehe ich mit genau diesem Gedanken schlafen und wach morgens auf und dann ist auf einmal wieder diese Angst da, diese Funktion erfüllen zu müssen. Mhm. Also wie das so, ja, ich glaube, das ist einfach über Jahre, allein in der Schulzeit zum Beispiel, dass man gestern, das war total cool, ich war mit Daniel draußen, wir waren Basketball spielen und haben so zwei Kids gefunden, die waren 14 beide. Mhm. Und der eine war mega gut im Basketball spielen. Und dann habe ich danach mit ihm noch gequatscht, weil ich einfach so, ich habe da sonst keinen Zugang zu 14-Jährigen. Okay, das klingt jetzt viel zu gut. Ich habe auch kein Bedürfnis danach. Nee, aber sonst, ich hänge halt nicht mit 14-jährigen Jungs irgendwie rum. Mhm. Also das gibt's in meinem Leben nicht so wirklich. Und ja, dann fand ich das voll cool, einfach mal zu fragen, so, ey, wie ist eigentlich dein Leben? So, was geht bei dir ab? Und für ihn ist halt Schule dieses Riesenthema. Schule ist diese Blase, in der er ist, wo das alles ist, wo die 5 der Untergang ist und die 1 ist, ey, ich mache jetzt was aus meinem Leben.
Ja.
Und ich fand das total krass, einfach gestern nochmal zu sehen, wie man auch einfach dann da drin ist über Jahre hinweg und du denkst so, Schule ist alles. Mhm. Als ich mein Abitur gemacht habe, dachte ich, das ist das Wichtigste überhaupt. So, seitdem ich das gemacht habe, niemand mehr danach gefragt, so, wie hast du dein Abitur abgeschnitten? Ja. Natürlich kommt das in vielleicht anderen Berufen, wenn du dich irgendwo bewirbst oder so. Aber dieses, was uns als Kindern so eingebläut wird, das ist gerade alles.
Ja, oder wir kommen ja auch, also nicht, wir kommen aus einer Generation, aber unsere Eltern vielleicht kommen aus der Generation, dass man einfach so viel leisten musste. Und wir haben das halt mitbekommen, dass Arbeit irgendwie sehr wichtig ist und dass Arbeit die Tugend ist überhaupt, die man irgendwie in seinem Leben haben sollte. Und ich glaube, wir sind die Generation, die da einfach ein Umdenken mitbewirken muss und sagen muss, hey, am Ende deines Lebens wirst du vielleicht dir nicht denken, hätte ich mal mehr gearbeitet.
Mhm. Auf der anderen Seite würde ich auch sogar sagen, so dass wir die erste Generation sind, die das auch so richtig kann, glaube ich.
Mhm. Ohne schlechtes Gewissen vielleicht, obwohl das kommt natürlich immer wieder, das schlechte Gewissen, aber vielleicht nach und nach in die Richtung zu gehen.
Ja, es ist schon, also ja, dieses Konzept von sein eigenes Leben zu leben.
Mhm.
Also ganz oft ist es ja so, dass man in so Strukturen festhängt, wo man dann vielleicht nur 50% seines eigenen Lebens wirklich leben kann, weil auf einmal ganz viel vorgegeben ist von außen. Mhm. Weil man sich an Regeln halten muss oder Dinge erfüllen muss. Und ich weiß noch ganz, ganz krass, wo ich mich dafür entschieden habe, einfach so mal auszuprobieren, meinen eigenen Weg einzuschlagen, wie beängstigend das war, 24 Stunden des Tages zu haben.
Ja.
Also wie oft ich einfach am Schreibtisch saß und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und das hat mir Angst gemacht, wo ich dann immer wieder dieses Gefühl hatte, so, boah, ich brauche irgendjemand, der mir sagt, wo ich lang gehen muss, was ich zu tun habe und so. Also diese Freiheit ist das, wo man immer sagt, so, boah, das will ich haben, das hätte ich auch gern. Aber wenn du das auf einmal hast, ist das voll beängstigend.
Ja.
Weil du denkst, okay, und jetzt?
Ja, wie lebt man eigentlich seinen Tag? Also, was macht man da eigentlich?
Wie macht man das? Aber es stimmt
wie
halt.
Wie lebt man?
Ist, ja? Ja,
das stimmt. Also ich wache auch öfter morgens aus und ich finde immer diese Transition von ich schlafe und ich bin in der wirklichen Welt irgendwie immer total schwierig und muss erstmal immer da sitzen und mich fragen so, warte mal, was ist heute eigentlich? Was mache ich heute eigentlich?
Wer bin ich eigentlich?
Wer bin ich eigentlich?
Warum bin ich eigentlich hier?
Genau. Aber die Frage, warum bin ich eigentlich hier, hast du dir die auch schon öfter gestellt?
Klar.
Ja.
Aber ich habe irgendwie, das sind so diese Fragen auch dann so, was kommt nach dem Tod?
Mhm.
Oder halt einfach diese Fragen, wo sich schon so viele Philosophen mit auseinandergesetzt haben und wo du 1000 Sachen zu lesen kannst.
Mhm.
Ich habe irgendwie, oder so dieses Ding, so gibt's Aliens, sind wir die einzigen Leute hier? Das sind diese Fragen, ich glaube, wenn man zu viel darüber nachdenkt, dann wird man wahnsinnig, weil man keine Antwort drauf bekommen kann.
Ich habe mich irgendwann mit Astronomie beschäftigt und dann so, oh mein Gott, es gibt einfach so viel Zeug da draußen im All. Das ist unendlich, das ist ein Fass ohne Boden. Wenn du dich zu sehr daran reinliest, dann wirst du auch verrückt. Also ich frage mich auch, warum Menschen immer das außerhalb suchen. Warum suchen wir andere Planeten, auf denen wir leben können? Warum sind wir nicht einfach mal hier? Und uns ist das egal, was da rum im All passiert. Mhm. Aber nee, es ist uns irgendwie nicht egal.
Da habe ich zum Beispiel auch irgendwie dieses Gefühl, dass es halt auch Ablenkung ist. Also in dem Moment, wo du quasi dich in so Theorien verrennst oder dir diese schwierigen Fragen stellst und sagst, ich muss das jetzt rausfinden oder ich muss mich damit noch beschäftigen, hast du ja quasi einen Grund, nicht bei dir sein zu müssen.
Mhm.
Also es ist ja wie so quasi Fernsehgucken. Aha. Also es gibt ja dieses Betäuben, wo du quasi einfach gar nicht denken musst. Aber auch auf der anderen Seite, sich in so richtig komplexe Themen reinzudenken.
Stimmt.
Ist ja auch dann, natürlich gibt es auch ganz oft Situationen, wo das total sinnvoll ist, sich vielleicht da mal reinzudenken. Aber ich glaube, wenn man das so exzessiv macht, also ich habe auch schon Menschen kennengelernt, ich versuche immer irgendwie jedem zuzuhören und dann vor einem Jahr hatte ich zum Beispiel, mit der bin ich hier durch Berlin gelaufen und die haben mir wirklich 3 Stunden Sachen über Aliens erzählt. So, und ich habe auch ganz oft dieses Bedürfnis gehabt, zu sagen, du hast nicht mal alle Tassen im Schrank. So, das kam hoch. Aber dann habe ich ihr zugehört und das so, und dann gab es so Sachen, wo ich, okay, das könnte vielleicht wirklich stimmen. So, wer weiß, ob das stimmt. Vielleicht ist es so, vielleicht ist es nicht so. Aber am Ende von dem Gespräch hatte ich das Gefühl, dass wir beide so verwirrt waren, dass ich mir dachte, so, ey, es war total cool, diesen Ausflug zu machen. Aber wenn das jeden Tag meine Realität wäre, ich glaube, mein Kopf würde explodieren. Mhm. Und dann hat sie mir dann noch so Artikel und Videos und so geschickt. Und es war zu viel, wo ich mir dachte, selbst wenn es das gibt oder wenn das so ist, dann will ich gar keine Antwort. Also dann, weil das so verwirrend war auf so vielen Ebenen, dass ich irgendwie dachte, oder es gerade nicht, vielleicht war es auch irgendwie zu früh, vielleicht muss man sich da dann irgendwie nochmal in 10 Jahren mit, oder keine Ahnung.
Ja.
Aber dieses, das ist auch so ein Punkt, dass man vielleicht manchmal gar keine Antwort braucht. Einfach mal zu gucken, so, was ist das?
Genau.
Sich das mal so anzuschauen und ohne das zu verurteilen, einfach da sein zu lassen und dann so weiterzulaufen.
Ja. Stimmt, wir bewerten oft Dinge. Das ist halt das menschliche Gehirn, ne? Du siehst was und willst es bewerten. Das sagt nie ein blaues Bett. Das guckt es an und bewertet es. Oh, das ist aber hoch, das hat 2 Matratzen. Das hat irgendwie metallische Beine. Okay, warum ist die Matratze irgendwie schief da drauf? Ich gucke gerade so durch dein Zimmer.
Ja, und auch beweisen ist auch irgendwie so ein Ding. Ja. Ne? Also dieses, wir müssen immer Ja oder Nein haben am Ende. Mhm. Richtig oder falsch.
Stimmt. Und um nur mal auf Sinn des Lebens zurückzukommen. Ich glaube, ich habe auch immer noch keine Antwort darauf. Ich habe zum Beispiel auch meinen Vater gefragt. Ich so, ja Papa, ich weiß gar nicht, welchen Job ich jetzt wählen will. Ich dachte, ich wusste es nach der Schule. Ich weiß es jetzt immer noch nicht nach 6 Jahren Studium. Hey. Und dann sagte er was ganz Pragmatisches. Ja, ich glaube, man soll einfach in dieser Welt seine Talente so einsetzen, wie hat er das formuliert, dass man ja in dieser Welt irgendwas bewirkt und daran auch Spaß hat. Mhm. Das hat irgendwie Sinn für mich gemacht.
Ich hatte einmal so einen Moment, wo ich mir genau diese Frage gestellt habe, das weiß ich noch ganz genau, da war ich in Frankfurt und saß unten an dem Fluss, der so durch die Stadt führt und dann kam diese Frage hoch, so, warum bin ich eigentlich hier? Mhm. Und dann hat auf einmal mein ganzer, es war so voll, es war blauer Himmel, Sonnenschein und so und dann kam einfach so diese Antwort, um andere Menschen zum Leuchten zu bringen und dann habe ich so am ganzen Körper so Gänsehaut bekommen. Und seit diesem Tag ist es irgendwie, das war irgendwie so eine Antwort, mit der ich leben konnte. Und seit diesem Tag beschäftigt mich das gar nicht mehr so krass, so warum ich hier bin. Weil, und dann habe ich mir deshalb habe ich diese Sonne hier auf dem Arm.
Ah, cool.
Einfach so, weil ich dachte so, boah, das ist voll die coole Antwort. So, das ist voll schön einfach, das so zu sagen. Und selbst wenn es nicht stimmt, ist so, glaube ich, irgendwie so ein bisschen daran, so andere Menschen zum Leuchten zu bringen.
Das ist mega schön. Also ich habe das tatsächlich dann, ich glaube, wenn man auch über den Sinn des Lebens nachdenkt oder was man machen möchte, dann bekommt man auch nicht die Antwort. Das passiert meistens in so stillen Momenten, wo man einfach nur da sitzt und eigentlich keine Intention zum Denken hat und Leerlauf mal irgendwie im Kopf hat. Bei mir war das so, ich weiß, dass du auch öfter oder mal bei so einem Breathwork-Workshop warst. Und das habe ich auch mal gemacht. Und das ist quasi so ein Workshop, wo man hyperventiliert und durch diese Atemtechnik irgendwann in einen Zustand kommt, wo man quasi in einer sehr tiefen Meditation ist und auch Dinge sieht. Und da habe ich zum Beispiel gesehen, dass in mir so ein ganz großer Feuerball ist und der will irgendwie raus und der läuft so durch meine Hände. Das sind so wie so Blitze und so Feuerschalen, die so durch meine Hände laufen, aus den Fingern quasi so rausgezogen werden. Und wenn ich diese Energie nicht an andere Menschen abgebe, dann verfängt die sich irgendwie in mir. Mhm. Und das hat irgendwie auch total Sinn für mich gemacht, weil ich war so, hey, ich bin einfach ein Mensch, der einfach gerne Energie an andere Menschen gibt.
Hast du da besonders auch so mit den Händen dann, dass das immer irgendwie schon was war, wo du so...
Ja, also ich habe das letztens tatsächlich echt erst für mich gemerkt, ich mag es einfach, ich mag einfach haptische Dinge. Ich mache total gerne Menschen zu massieren, weil ich dann über die Muskeln und über das Anfassen der Muskeln irgendwie den Menschen kennenlerne. Mhm. Ja. Und dadurch dann irgendwie durch meine Hände Energie an die Person gebe. Ganz komisch. Also irgendwie auch schön.
Voll. Also ich glaube voll daran, dass man Energien weitergeben, oder ich weiß nicht, ob weitergeben das richtige Wort ist, aber dass man so, was man so in sich hat oder was von einem kommt, man auf andere übertragen kann.
Ja.
Ich finde, da kommen wir wieder zum Tanzen zurück. Mhm. Ich mache das super oft, wenn ich tanzen bin, so, ich liebe das vorne vorm DJ-Pult zu tanzen und dann drehe ich mich um und tanze so ja, in die Crowd rein. Ja. So mit ich habe immer meine Arme über die Schulter und... Und dann, wenn man so Blickkontakt, dann tanzt man so zusammen, obwohl man 10 Meter voneinander weg und dann geht so eine Energie durch den Raum. Ja. Also ich, gerade beim Tanzen finde ich das immer total, ich kriege Gänsehaut.
Ich freue mich gerade auch so. Ah. Und das Witzige ist, dass es in Berlin ja eigentlich nicht geht. Zum Beispiel habe ich das manchmal gemacht, da wurde mir gesagt, ey Chiara, in Berlin darfst du nicht falsch rumtanzen, du darfst nicht dem DJ den Rücken zukehren. Das darf man irgendwie nicht, weil es ist mir total egal. Ich will irgendwie die Leute sehen, wie die feiern und nicht nur den DJ auflegen. Ja, cool. Ich freue mich darauf wieder.
Ja, ich freue mich auch. Also es wird, mal gucken, was diesen Sommer hier so passiert. Mhm. Aber ich gerade dieses, ja, ich habe heute auch wieder, ich habe so ein Freund, der mir so eine lange Sprachnachricht geschickt, der macht auch, bereitet sich jetzt auf seinen Doktor vor und der auch, der lebt gerade in einer Wohnung in Düsseldorf allein und meinte auch, man, das macht mir richtig zu schaffen, dieses Alleine-Sein. Und da habe ich auch wieder darüber nachgedacht, wie privilegiert ich quasi bin hier mit den beiden Mädels, jetzt sind wir zu viert hier in der WG. Mhm. Wie krass das wirklich ist, dieses Alleinsein im Moment. Ja. Also unabhängig von allem anderen, was gerade irgendwie abgeht. Mhm. Einfach nur dieser Fakt, dass wir so viel alleine sind zurzeit.
Total. Und manchmal fällt es einem dann gar nicht auf, warum es einem schlecht geht. Und dann überlegt man, ich sollte was an meiner Ernährung ändern. Ich sollte irgendwie meinen Sport verändern. Ich sollte das und das Supplement nehmen. Ah, Magnesium. Ich glaube, es ist Magnesium. Und dann holt man sich all das Zeug. Und dann merkt man so, ach, warte mal. Ich glaube, ich brauche einfach menschliche Nähe. Mhm. Und das ist so natürlich, das vergessen wir irgendwann.
Weißt du, zum Beispiel an Silvester, wo wir hier waren, so, da waren auch ein paar Leute, nach dem Gesetz war es illegal, was wir gemacht haben. So. Natürlich, wir haben's, das war alles ein kleiner Rahmen und so, aber wie dankbar ich war, Menschen um mich herum zu haben.
Ja.
Das war, also, das hat auch meinen Kopf total überfordert, weil die ganze Zeit hatte ich im Hinterkopf diese Angst, es ist irgendwie illegal, was wir hier machen. Auf der anderen Seite habe ich dieses Gefühl gehabt, was mir gesagt hat, das ist genau das, was du gerade brauchst. Mhm. Und dieser Konflikt, der hat mich so, also das war so krass irgendwie. Und das ist immer noch irgendwie was ich so, auf der anderen Seite kann man sagen, es ist auch total gut, dass wir mal irgendwie Zeit mit uns haben. Mhm. So, das tut auch mal gut, runterzukommen und irgendwie sich zu sehen und mit sich zu sein. Aber irgendwie habe ich auch im Januar dann so gemerkt, dass irgendwie an Punkte kommen, wo das so ungesund wird, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie es ist zu viel.
Ja, ich meine, wir waren das ganze letzte Jahr irgendwie viel mit uns selbst beschäftigt und es ist bestimmt auch gesund, alleine mit sich zu sein, aber man muss auch nicht ein tibetischer Mönch sein, der den ganzen Tag mit sich selbst meditiert. Und es ist auch okay, dass man Menschen braucht und dass man gemeinsam Dinge machen möchte. Und Energien austauschen möchte. Ja.
Gerade auch dieser Punkt, wenn man mit anderen Leuten zusammen ist, ist es voll leicht, auch einfach mal abzuschalten. Weil man dadurch, dass man mit anderen irgendwie unterwegs ist, man auch dann seine kleine Welt einfach mal vergessen kann. Das ist so, ich glaube, andere Leute sind auf jeden Fall auch Ablenkung. Aber auf der anderen Seite wird man ja auch immer so gespiegelt. Also man trifft sich ja auch immer selber, wenn man sich mit anderen Leuten trifft. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht voll Freak, aber ich glaube daran. Nee. Also, so du bist ich und ich bin du so, ja, ein bisschen gerade. Also,
voll.
Weil ich sehe mich ja gerade auch nicht. Den einzigen Menschen, den ich gerade sehe, bist du. Mhm. Und abhängig davon, wie du irgendwie auf das jetzt reagierst, was ich sage, reagiere ich dann ja wieder. Mhm. Und dadurch, dass das halt irgendwie im Moment nicht da ist, erfährt man sich selbst, glaube ich, auch viel seltener. Also, wenn man dieses Konzept von der Gegenüber ist mein Spiegel, mhm, und wenn wir keinen Gegenüber im Moment so richtig haben.
Ja, das stimmt. Und in der Bahn kann man die Menschen auch nicht so richtig anlächeln und irgendwie weichen sich die Leute auch gegenseitig aus und es ist einfach, es ist eine komische Zeit. Letztes Jahr hatte ich zum Beispiel einmal kurz den Moment, ich hatte ein bisschen zu viel von einem Joint geraucht und hatte dann das Gefühl, alle die Menschen, die ich sehe, das bin ich. Und das ist eine andere Inkarnation von mir oder eine andere Version von mir. Und habe jeden angeguckt und dachte mir, hey, du bist aber echt eine coole Version von mir und musste total lachen oder grinsen. Und die Menschen haben mich zurück angelächelt. Und es war so schön. Mhm. Das habe ich auch nicht vergessen seitdem.
Und dass die Gesichter fehlen, ne? Mhm. Also gerade auf der Straße, weil ich das auch total gern mache, Menschen einfach anzulächeln. Mhm. Und jetzt sieht man das so. Ich vergesse das manchmal, wenn ich im Supermarkt bin und diese Maske anhabe, dann lächle ich so Leute an und dann merke ich erst, dass die das gar nicht sehen, dass ich lächle. Und dann mache ich das immer voll traurig, weil ich denke, ich möchte, dass du mein Lächeln sehen kannst.
Ich meine, man kann auch mit den Augen lächeln, aber es ist nicht das Gleiche.
Ja.
Ja, das stimmt.
Und was ich auch finde, ist, wenn du auf der Straße irgendwie langläufst und jemand lächelt dich an, wo du so gar nicht mit rechnest, das sorgt so schnell dafür, dass auf einmal so voll das gute Gefühl in deinem, also so ein Lächeln kann so viel mit einem machen.
Ja, das kann ich den ganzen Tag schön machen, auch wenn es nur von einer fremden Person kommt.
Ja.
Ja. Andererseits, manchmal kennst du das, wenn du Leute anlächelst und die gucken grimmig zurück, dann fühlt man sich wie auch doof.
Aber ich glaube, da ist so der Punkt, dass manche vielleicht auch einfach gar nicht damit rechnen und dieses grimmige Gucken vielleicht auch einfach so, was war das? Wieso hat er mich angelächelt?
Kenn ich den? Ja.
Was möchte der von mir? Das ist auch, glaube ich, so ein Deutschland-Ding irgendwie, was wir so ein bisschen haben. So in Deutschland, dass Leute ganz oft irgendwie das Gefühl haben, so du willst jetzt irgendwas von denen. Mhm. Irgendwie so in Asien oder so, da hat jeder immer irgendwie jeden angelächelt, da hat keiner doof geguckt.
Ich war noch nie in Asien, aber ich glaube, ja, es gibt auf jeden Fall Kulturen, wo man sich auch auf der Straße grüßt, auch wenn man sich nicht kennt.
Mhm.
Das finde ich cool. Vielleicht sollten wir das etablieren, in Berlin einfach jeden zu grüßen.
Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, ich hatte das ganz oft und ich habe es bisher heute nicht, bis zu diesem Tag nicht einmal gemacht. Gestern hatte ich es wieder bei so einem kleinen Jungen, der an mir vorbeigelaufen ist, High Fives zu geben.
Ah, cool.
Einfach mal wieder so und dann kam mein Kopf aber sofort wieder und hat mir gedacht, was ist, wenn der Mensch Angst hat, dass ich ihm jetzt irgendwie Covid gebe? Und dann habe ich es doch nicht gemacht. Aber ich hatte ganz oft diesen Impuls, boah, ich würde einfach gern wieder High Fives verteilen. Und ich habe mich nicht getraut. Mhm. Weil ich dachte so, was ist, wenn der zurückweicht oder irgendwie dann so eine komische... Und ich habe ganz oft dieses Gefühl gehabt, so ey, einfach so, streck deine Hand aus und... Bei Joggern habe ich das zum Beispiel ganz oft. Wenn jemand an mir vorbei joggt, denke ich so, boah, gib ihm High Five, damit er so, vielleicht hat er gerade keine Luft mehr oder so. Und ich habe es bis heute nicht gemacht. So, weil ich wirklich Angst vor der, weil ich dachte so, oh, okay, was ist, wenn die dann sagen so, nee, will ich nicht. Oder was total, wenn ich es gerade ausspreche, ist total bescheuert.
Ja, weißt du? Ich meine, was das Schlimmste, was passieren kann, er High Five nicht zurück. Aber dann hat man es trotzdem angeboten.
Ja, voll.
Was ich zum Beispiel gemerkt habe, ist, bei uns auf der Arbeit bleibt zum Beispiel immer total viel Kuchen übrig. Und dann nehme ich das manchmal mit und verteile das an ein paar obdachlose Menschen, die ich so auf der Straße sehe. Und die freuen sich so und die haben keine Angst, dass jetzt irgendwie dieser Kuchen mit meiner Hand irgendwie verseucht wurde mit Viren. Und irgendwie spüre ich da dann schon diese Nähe und habe jetzt auch so ein neues Ehrenamt, wo ich hingehe. Und die Leute sind einfach so herzlich, die obdachlosen Menschen dort. Also es hat irgendwie total, ja, mein kleines Weltbild verändert, einfach mal Menschen zu sehen, die nicht so privilegiert sind und wie die miteinander umgehen. Und da haben sich auch so kleine Cliquen gebildet draußen. Manche haben einfach irgendwie Handymusik angemacht und haben draußen getanzt. Manche haben einfach nur in einem Kreis irgendwie eine Zigarette geraucht und die haben miteinander rumgeblödelt und es war irgendwie total schön zu sehen, ja.
Das ist auch, also gerade dieser Obdachlosenpunkt ist, so manchmal habe ich auch so irgendwie nachts in dem Bett gedacht, so diese ganze Corona-Situation ist auch schon ein krass privilegiertes Ding auf so eine Art und Weise. Also dass wir wirklich ein Jahr uns um ein Thema so viel Gedanken machen können, mhm, und ganz, ganz viele andere Sachen auf der Strecke bleiben. Also das, manchmal dachte ich mir auch so, das ist so, das spricht eigentlich dafür, wie verwöhnt wir sind.
Ja, total.
Also dass wir einem Thema so, sei es dahingestellt, ob das jetzt krass oder nicht so krass ist, mhm, einfach nur ein Thema hat so eine Aufmerksamkeit bekommen, dass ganz viele andere Sachen einfach, und wenn du einem Thema so viel Aufmerksamkeit gibst, dann kannst du diese Aufmerksamkeit anderen Themen nicht geben.
Mhm. Das stimmt. Ja, es gibt irgendwie auch nicht mehr so viele Dinge, worüber die Menschen reden. Und ich merke auch, dass es einem gar nicht so gut tut, wenn man die ganze Zeit das Radio laufen hat und darüber was hört. Weil es gibt kein anderes Thema im Radio. Es gibt keine schönen Dinge, irgendwie, über die gerade berichtet wird. Irgendwelche Meilensteine, die erreicht wurden im Sinne von, ja, nicht Corona-Sachen. Ich glaube, es würde uns mal gut tun, oder mir tut es manchmal gut, davon so ein bisschen Abstand zu nehmen und einfach zu gucken, hey, was passiert gerade in meiner kleinen Welt? Vielleicht muss ich gerade gar nicht mir die Nachrichten anhören.
Ja, das, also ich glaube, wenn ich mir die Nachrichten angucken würde, würde ich durchdrehen. Also ich habe es immer mal wieder, dass ich mal so kurz da irgendwie, aber so wirklich bewusst Nachrichten gucken, das habe ich schon seit echt einer langen Zeit aus meinem Leben irgendwie verbannt. Also wenn es irgendwie was gibt, wo ich irgendwie mal was, dann google ich das und gucke explizit und bin dann aber auch wieder weg. Aber so, gerade auch diese Massenmedien, wo du auch überhaupt, also man wird ja so überhäuft mit Informationen und Zahlen, ja, und Daten. Und was mich immer so stutzig macht, ist so, dass man auch nie weiß, wo das überall alles herkommt. So.
Ja.
Also ganz oft ist es ja so, dass wenn irgendwas passiert in der Welt, sieht man so, wie Nachrichtensender das aufgreift und auch irgendwie published.
Mhm.
Und man weiß ja manchmal, stimmt das eigentlich überhaupt? So, woher, also das ist so, bei den Nachrichten tue ich mich echt schwer mit da irgendwie so.
Ja, das stimmt.
Also ich habe auch kein Vertrauen irgendwie mehr da rein.
Mhm.
Also das, wenn ich sowas lese, das, da kommt dann nicht sofort, okay, ich glaube das, sondern es ist immer so,
mhm,
boah, irgendwie glaube ich nicht, ich weiß nicht, ob das stimmt.
Ich glaube, es ist immer gesund, eine gewisse Skepsis zu haben, und nicht alles zu essen, was einem vorgesetzt wird. Zum Beispiel, also in Deutschland ist mir noch nicht so krass aufgefallen, aber ein Freund aus Australien schrieb mir letztens, dass wir, wenn wir Corona-positiv sind, doch in ein Kriegsgefangenenlager gesteckt würden. Das wäre in den australischen Nachrichten. Und dann hat er das tatsächlich auch geglaubt und hat mich gefragt, wie das denn so ist und wo denn diese Lager sind, wo wir dann dahin gebracht werden. Und dann war ich total schockiert. Aber irgendwie auch fand ich super interessant, wo das herkommt, wie man das irgendwie so drehen kann.
Mhm.
Ja.
Ja, total.
Aber und haben doch erstmal gegoogelt, ob es stimmt.
Krass.
Ja, es ist halt wirklich so, also die, als ich in Neuseeland war, hatte ich wirklich manchmal Momente, wo ich die Leute wirklich so gar keine Ahnung hatten, was eigentlich bei uns in Europa passiert. Es gab Leute, die gefragt haben, wo ist Deutschland eigentlich? Seid ihr Europa oder wo?
Mhm.
Also, und da ist wieder dieser Punkt, das ist ja total krass, die Informationen, die du bekommst den Tag über so, die formen ja auch deine Realität.
Ja.
Also das, was du so hörst und liest, das nimmst du ja irgendwie so in dir auf und dementsprechend siehst du die Welt ja irgendwie. Wenn du den ganzen Tag nur negative Sachen hörst, wie es seit einem Jahr irgendwie so der Fall ist, dann ist deine ganze Realität ja auch irgendwie, mhm, negativ, weil egal, wo du hinkommst, du siehst diese negativen Sachen.
Mhm.
Wenn du, Social Media zum Beispiel finde ich total krass, dass,
yeah,
mit Erza zum Beispiel hier, wenn sie zum Beispiel am Handy war, irgendwie auf Social Media 10, 15 Minuten, dann macht das total was mit dem Mut, dass dann auf einmal ist sie total gestresst. Oder ich habe das auch. Also wenn ich dann irgendwie in meinem Handy bin und dann das so weglege und dann kommt man auf einmal wieder so im Hier und Jetzt an, aber man nimmt das so mit, was man vorher konsumiert,
ja,
hat.
Du erschaffst dir deine eigene Realität. Oder ja, du nimmst viel einfach von deinem Äußeren mit. Und ich habe zum Beispiel das Gleiche gemerkt, was du gerade angesprochen hast, weshalb ich auch Instagram öfter gelöscht habe, weil ich das Gefühl hatte, du wirst so überladen mit Bildern oder ja, zum Beispiel von Frauen in Bikinis und von Schönheitsidealen und tollen Leben, die Menschen führen, und dann fühlst du dich automatisch irgendwie schlecht, weil du denkst, das ist die Realität, das ist gerade die Norm, das ist die Gesellschaft, so sieht die aus, das macht die. Und wenn man dann vor die Tür geht, merkt man, aber das ist auch eine Realität, hier gerade auf der Straße zu sein.
Das ist deine Realität, das ist ja eben der Punkt.
Und die kannst du dir selbst erschaffen quasi, je nachdem, wo du dich befindest, je nachdem, worauf du deine Augen lenkst.
Ja. Ja, man hat am Ende des Tages hat man es halt irgendwie auch immer wieder in der Hand. Also diese Verantwortung, die man ganz oft irgendwie wegschieben möchte, das ist auch, manchmal ist halt einfach geil, diese Verantwortung wegzuschieben, wenn man dann einfach, dann bist du in der Opferposition und kannst du sagen, so ist nicht meine Schuld.
Ja.
Aber wenn man diese Verantwortung so annimmt, dann ist es auch voll befreiend. Corona hat mich zum Beispiel letztes Jahr so eigentlich komplett kalt gelassen, weil ich das nicht an mich rangelassen habe. Weil das immer, wenn das wieder hoch, ich habe dann auch den Raum verlassen, wenn diese Konversation, weil überall wurde drum geredet und bin ich einfach gegangen und habe so gesagt, so okay, das ist da und es beschäftigt auch die Welt und da sind Leute krank und aber das, ich habe das gerade nicht in meinem Umfeld und deshalb muss ich mich auch nicht verrückt machen deshalb. Und wenn das irgendwie kommt oder wenn ich das habe oder so, dann kann man sich ja damit auseinandersetzen. Aber diese krasse Angst, die wir irgendwie alle haben, dass etwas passieren könnte.
Ja, ich glaube, Angst war so ein ganz zentrales Thema irgendwie letztes Jahr, oder? Oder
ist auch es immer noch.
Ja.
Auch diese Angst, was ich so krass finde, diese weitergegebene Angst, dass wir uns auch nicht eingestehen zu sagen, wir haben Angst, sondern wir haben Angst davor, dass jemand anders das bekommt. Also ist es dann nicht unsere Angst, dass wir sagen, vielleicht bekomme ich das? Sondern es ist so, ich habe Angst davor, dass das jemand anders bekommt. Und dann ist es wieder nicht unsere Angst.
Ja.
Dann können wir einfach sagen, okay, ich beschütze nur. Aber am Ende des Tages haben wir doch Angst.
Ja, weil, wie wir eben sagten, der andere Mensch sind halt auch wir. Und wenn wir den anstecken, dann fühlen wir uns schlecht, weil der leidet. Und dann leiden wir mit und wir teilen ja auch Emotionen und Weltschmerz. Ja, ich glaube, Weltschmerz war irgendwie auch so ein Thema für mich letztes Jahr, weil man einfach sich anguckt, was geht auch gerade in nicht so privilegierten Ländern. Zum Beispiel in Ruanda, was man jetzt nicht mitbekommt, wenn man dort auf die Straße geht, wird man halt erstmal von der Polizei verprügelt, weil gerade da so ein Lockdown ist. Und die sind eigentlich recht fortschrittlich. Von dem, was ich gehört habe, ist, dass man zum Beispiel zum Einkaufen so einen QR-Code braucht und damit dann einkaufen gehen kann und den musst du der Polizei vorzeigen. Aber auch da spielt so viel Angst mit, dass du die Sonne nicht mehr sehen kannst, wenn du nicht einen QR-Code hast. Und was für eine verrückte Welt ist das irgendwie? Und da fühle ich irgendwie so mit, obwohl ich nicht da bin. Aber ja, wir sind zwar super privilegiert, aber irgendwie, wenn wir uns mit den anderen Ländern beschäftigen, denen es nicht so gut geht, fühlen wir das ja trotzdem.
Ja. Ja, schon. Ich auch hier. Ich weiß, das war vor 2-3 Wochen oder so, saß ich ja auf der Couch, wo du sitzt und ich habe einfach angefangen zu heulen, weil ich das Gefühl hatte, ich spüre den ganzen Schmerz der Welt. Also es ist so, ich glaube, das hat irgendwie mit dieser Frage angefangen, so was passiert hier eigentlich? Also was ist das? Wo befinden wir uns? Also ich habe das Gefühl, so dass, also dieses Ding so, wir sind so weit von dem weg, was ich früher so dachte, dass irgendwie, das macht mein Leben aus.
Ja.
Also so viele von diesen Dingen sind nicht mehr da. Und ich glaube, es ist auch gut, dass man da irgendwie mal so ein bisschen vielleicht wachgerüttelt wurde und auch so merkt, so, ey, manche Sachen brauche ich vielleicht gar nicht. Oder vielleicht gar nicht so oft, wie es früher der Fall war.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl so, ja, dieses, deshalb die Folge so zurück zur Menschlichkeit, dieses, das, was uns ausmacht, dieses Community, dieses Zusammensein, dieses Lachen, dieses Gemeinsame, das ich habe Angst, also nicht Angst, aber so dieses, ich habe das Gefühl, mir wurde so soziale Nähe, ich habe mich entwöhnt, dass ich so, ich habe keine Angst davor, dass mir jemand diese Krankheit gibt. Aber ich merke einfach dadurch, dass ich so lange keinen sozialen Kontakt richtig zu Menschen hatte, irgendwie mal in so einer Menschenmenge eng zu stehen, dass ich das komisch finde, wenn mich so jemand berührt. Und dann muss ich mich wieder selber so, okay, ist alles gut. So, das war einfach nur, aber weil das so lange nicht da war, dass egal, wo man hingeht, Leute achten darauf, dass man Abstand zueinander hält. Und einfach dadurch hat der Kopf sich ja auch irgendwie entwöhnt.
Ja, und es ist witzig, weil das jetzt als Nächstenliebe gesehen wird, der Abstand. Wenn du Abstand hältst, dann schützt du die anderen und das ist dann Nächstenliebe. Und wir vergessen, ja, oder wir dürfen halt die Nähe gerade nicht haben, die physische Nähe. Aber wie kann man jetzt Nähe schaffen? Ich bin eben an der U-Bahn-Station gewesen, dann habe ich ein Plakat gesehen von allen Nummern, Seelsorgenummern, die man gerade anrufen kann, wenn es einem schlecht geht. Was eine super Sache ist, dass einem jemand übers Telefon vielleicht so ein bisschen Nächstenliebe gibt. Aber ich glaube, manchmal braucht der Mensch auch einfach körperliche Nähe. Und das ist auch einfach ein nicht Urinstinkt, aber ja, wie nennt man sowas?
Ich weiß nicht, ist es vielleicht sogar Bedürfnis? Bedürfnis hat ja auch immer Bedürftigkeit, also irgendwie sowas Hilfloses. Aber ja. Ich glaube, es ist sogar irgendwie, also ich glaube, wir brauchen das irgendwie. Also so diese körperliche Nähe einfach. Ich bin so dankbar, dass ich eine Freundin, also das klingt jetzt so, aber ich bin wirklich dankbar, dass ich eine Beziehung führe zurzeit, weil ich bin so froh, dass ich, wenn ich eine Umarmung brauche, ich weiß, ich krieg sie. Mhm.
Ja, bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte jetzt länger keine Beziehung und fand es sonst immer komisch, mit Freunden längere Umarmungen auszutauschen oder auch mal zu kuscheln oder sich nah zu sein. Und wenn du das halt eine Zeit lang nicht machst und keinen Partner hast, also das ist irgendwie, ja.
Wir umarmen uns zum Beispiel jeden Morgen hier so mit in der so Gruppenumarmung in der WG oder so morgens einfach, wenn man sich sieht, einfach so, auch wenn man miteinander lebt, einfach trotzdem sich so kurz in den Arm
zu nehmen. Voll schön, ja. Wir haben es zum Beispiel mit Freundinnen etabliert, weil wir wissenschaftlich gesehen haben, wenn man sich 20 Minuten umarmt, 20 Minuten. 20 Minuten. Das wäre auch schön. 20 Sekunden und wirklich so Herz an Herz macht, dann merkst du auch echt, wie deine Herzen irgendwie so, also die Herzen zusammenschlagen und man wirklich glücklich wird nach diesen 20 Sekunden, weil man merkt, hey, jetzt komme ich gerade erstmal bei dir an, jetzt kann ich mich so richtig in dich reintunen und ja, man fühlt sich näher und das, ja, das ist so schön, dass man das auch unter Freunden machen kann.
Also umarmen oder so sich innig umarmen heißt ja nicht, dass man sich liebt. Also, aber da habe ich auch gestern mit Momo, glaube ich, drüber geredet, dieses sich zu verlieben. Ich glaube, also das war dann so der Punkt, wo ich gestern angekommen bin, dass man sich in jeden Menschen verlieben kann. Das heißt nicht, dass man diesen Menschen liebt in Bezug auf, ich möchte eine Beziehung mit diesem Menschen führen, eine intime, körperliche Freundin, Mann, Ehefrau, was auch immer Beziehung, sondern wenn man das Schöne im Menschen sieht. Also wenn du mir zeigst, was du in dir hast, was dann ja auch wieder ich bin irgendwie so. Also deine schöne Seite und deine liebevolle Seite. Dann kann man sich da, glaube ich, so verlieben auf so eine Art und Weise. So, oh, ist aber schön.
Stimmt. Schade eigentlich, dass Verlieben oft auf, ja, Beziehung oder sowas nur.
Also das kann, glaube ich, so ein kurzer Moment auch einfach sein, so schockverliebt. Ja. Und das muss dann ja auch gar nicht anhalten oder muss jetzt irgendwie für immer so bleiben. Einfach so, boah, das war gerade schön, was ich da gesehen habe, so was aus dir rauskam.
Ja, und das ist auch cool, wenn man sowas kommuniziert. Ja, zum Beispiel gerade merke ich, hey, ich unterhalte mich voll gerne mit dir und ich fühle so voll die Connection.
Das war voll Spaß, das gerade einfach so, das ist so ein lockeres Gespräch einfach und so auch diese Dinge auszusprechen. So, ich merke, ich habe so viele Sachen in mir, über die ich gerne reden möchte. So manchmal ist es gut, die Fresse zu halten. Aber es ist so wichtig, auch einfach Dinge auszusprechen.
Ja.
Und ich merke, wie oft ich immer noch dieses Gefühl habe, wie ich es auch in der letzten Folge gesagt habe, dass ich wirklich denke, ich kann das jetzt nicht sagen.
Ja, darf man das jetzt sagen? So. Darf man das? Darf man das?
Darf man das?
Darf man das? Ich habe eben auch überlegt, sagst du dazu, dass du da einen Joint vorher geraucht hattest?
Ey, das ist ein Riesenthema. Ich habe jetzt vor 3 Wochen entschieden, dass ich gerne eine Folge übers Kiffen machen möchte. Ich habe das erste Mal, dass ich in diesem Podcast sage, dass ich Joints rauche.
Fabio raucht Joints.
Ich rauche Leute. Joints. Ich kiffe.
Oh mein Gott.
Aber das ist, guck mal, überleg mal, genau da fängt der Kopf dann sofort wieder an. Ich glaube, Miko, wir haben sogar mal, als Anton und Ferdinand, die waren, haben wir beim Podcast gekifft.
Ja.
Und es macht uns das jetzt zu schlechten Menschen?
Ja, weil es einfach stigmatisiert ist und warum sollte das einen zu schlechten Menschen machen und Alkohol, was legal ist, macht einen zum guten Menschen? Das verstehe ich nicht so ganz. Also jeder soll einfach das machen, worauf er Lust hat.
Ja, es ist
was einem gut tut, natürlich.
Ja, genau das ist dieser Punkt, dass man auch, wenn ich diese Entscheidung treffe für mich mit 24 Jahren und sage, heute Abend möchte ich mal kiffen,
ja,
dann kann ich das doch für mich entscheiden. Dann kommen aber sofort wieder so, aber man hat doch eine Vorbildfunktion und darfst du das und das ist doch illegal.
Das macht doch blöd.
Ja, du bist dumm und dann wirst du, dann verlierst du vielleicht deinen Job und dann kannst du deine Familie nicht mehr ernähren oder was auch immer. Dann ist es so, also sofort hat man so ganz viele.
Ja.
Aber das sind dann vielleicht auch diese Ängste, die dein Gegenüber einfach dann vielleicht ausspricht. Und deshalb war mir das so voll wichtig irgendwie. Ich weiß noch nicht, mit wem ich es mache, aber irgendjemand, der vielleicht auch so ein paar Zahlen und Fakten und sowas zum Cannabiskonsum hat, einfach das mal so anzusprechen. Weil ich finde, dass so was wir damit machen, mit generell Drogen, so, das ist so, also wir machen das so böse.
Ja.
Und dadurch hat es dann auch diese böse so Energie von wegen, oh, probierst du es mal und dann machst du es und fühlst dich schlecht dafür und so. Und
ich glaube, das kommt aber jetzt wieder. Zum Beispiel in den 60ern, 70ern war ja so Psychedelics, Magic Mushrooms, LSD-Zeit und dann wurde es halt
das ist jetzt unsere Verband Bewegung.
Gerade kommt es wieder und es gibt so viele wissenschaftliche Studien, die aktuell laufen und die gerade genehmigt wurden, auch hier direkt ein paar Meter weiter von uns an der Charité, dass man Leuten einfach Magic Mushrooms gibt, die in ein Wohnzimmer setzt und das sind Menschen, die vorher schwere Depressionen hatten. Man hat einmal mit denen Mushroom Trip gemacht und dann ging es denen für 6 Monate besser. Man hat es auf so einer wissenschaftlichen Skala gemessen und es ist halt so ein cooles Tool und es ist immer noch so stigmatisiert. Aber ich glaube, das kommt langsam.
Da kommt in mir dann immer wieder der Verschwörungstheoretiker hoch, der sagt, Pillen kannst du für mehr Geld verkaufen, deshalb lassen wir die Mushrooms nicht. Also dieses Ding so, dass diese Schulmedizin, die so viel Geld am Ende des Tages auch produziert, weil wir so viel, wir haben für alles Tabletten, für wir alles Cremes. Und dann gibt es da diese komischen Mittelchen, die pflanzlich auch ganz oft sind, die dann wirklich helfen, aber die kannst du dann halt nicht monatlich verschreiben.
Ja, aber ich glaube, dass das kommt. Ich glaube, dass man irgendwann wieder Magic Mushrooms und LSD als ganz normales.
Stell dir vor, du kriegst in der Apotheke, Mann. Dann kannst du so deine Dosis Magic Fabio, Mushrooms abholen.
Morgen.
Dann kannst du mir die verschreiben, Mann.
Meine Shroomies. Ja, ich habe auch überlegt, ob das vielleicht eine meiner kleinen Aufgaben dieses Leben ist, dass ich pflanzliche Medizin wieder cool mache oder wieder gesellschaftsfähig mache und nicht als Verschwörungstheoretiker gesehen werde.
Was heißt wieder, also war das auch mal so, dass Pflanzen wirklich als, stimmt, auch so Urvölker und so haben das doch ganz viel, also dass da auch, also schon.
Ja.
Gab es das auch in Deutschland mal, dass pflanzliche Medizin als etwas angesehen wurde, was, oder gab es das nie so richtig?
Boah, ich kenne mich gar nicht so gut mit der Geschichte aus. Das müsste ich echt mal nachgucken. Also ich weiß ja zum Beispiel, dass es gibt jetzt schon medizinisches Cannabis und so weiter. Aber es ist halt immer noch, es hat so eine schlechte Konnotation. Und wenn du sagst, hey, ich nehme ein synthetisches Antidepressivum, das ist total okay. Oder ich meine, da gibt es auch Pill-Shaming, nennt man das, wenn Leute sagen, hey, das ist aber auch nicht okay, dass du Tabletten
nimmst. Pill-Shaming, das habe ich auch noch nie gehört.
Ja, also ich glaube, ich finde es ein schwieriges Thema, weil ich auch irgendwie gerade merke, ich habe so ein bisschen die Angst als obwohl ich Ärztin bin, als jemand gesehen zu werden, oh, aber die sagt, Medikamente sind schlecht. Nee, ich denke nicht, dass Medikamente schlecht sind. Das ist alles ein Tool. Und irgendwer hat seine Energie da reingesteckt in dieses Tool. Und was für ein Tool du zu dir nimmst, das kannst du selbst entscheiden. Ja. Genau.
Die pflanzliche Medizin. Stimmt, da habe ich auch, das war, glaube ich, sogar der einzige Punkt, wo ich so vorher drüber nachgedacht habe, vor der Folge hier so. Dieses, dein Job der Ärztin auch irgendwie so, das ist ja auch, da haben wir jetzt noch so gar nicht drüber geredet, du bist ja eigentlich auch im Fall Corona, bist du ja ein Super-Pro. Also du hast es ja so, du hast dieses Jahr ja so voll nah mitbekommen. Auch in der Charité und die ganzen Leute und diese ganze Angst und so. Und wir waren ja auch da im Januar und haben das auch mal so mitbekommen. Und halt auch diese, da haben wir an Silvester auch so drüber geredet, dieser Konflikt, auch dieser innere, dass diese Schulmedizin, das, wo über Jahre hinweg Leute dran glauben und das auch also das irgendwie so ganz oft auch als die einzige Antwort gesehen mhm. wird. Also es ist so das oder nichts.
Ja.
Und dann auf der anderen Seite gibt es aber immer wieder Leute, die dann auch ganz schnell abgetan werden als Vollidioten, die dann vielleicht barfuß durch ihre Praxis laufen oder so, die dann aber wirklich helfen. Also ich habe auch ganz, ganz tolle Ärzte schon ausprobiert, die einen ganz anderen Ansatz haben. Mhm. Die nicht sagen, okay, Schulmedizin ist scheiße, die aber sagen, okay, aber hier gibt es noch andere Sachen, die wir vielleicht einfach mal ausprobieren können.
Ich glaube, es ist super gesund, diese Denkweise zu haben, dass man sagt, es gibt einfach so viele verschiedene Möglichkeiten und es ist nicht nur das oder das. Du kannst Dinge auch verbinden. Zum Beispiel bin ich dann letztes Jahr das erste Mal zu einer eher naturheilkundlich orientierten Ärztin gegangen und sagte zu ihr, ich will meine Autoimmunerkrankung so behandeln, dass ich nicht die Symptome maskiere und sage, ich nehme jetzt dieses Hormon und dann ist alles gut, sondern ich will wissen, woher kommt es eigentlich und was kann ich eigentlich von Grund auf machen? Was ist überhaupt die Ursache? Ich will irgendwie den Kern sehen. Und sagte sie, Mensch, wollen Sie meine Praxis übernehmen? Also es gibt auch Leute, die auf beiden Seiten ihre Fühler ausstrecken und sagen, ich bin einfach offen für alle Formen von Therapiemöglichkeiten. Und ich glaube, dass das vielleicht langsam kommt, dass man nicht mehr sich entscheiden muss zwischen Schulmedizin und alternativen Heilmethoden, dass man auch beides sehen kann.
Voll. Also es gibt ja nicht das eine oder das andere. Es ist ja auch, die Schulmedizin hat so viel Menschenleben schon gerettet, so viel Gutes in dieser Welt bewirkt. Aber es ist halt nicht das Wahre, das Einzige, das Richtige.
Mhm.
Ja, und genau, ja, so wie du es gesagt hast, es darf alles da sein.
Mhm.
Und dann nimmt man sich am Ende des Tages irgendwie das raus. Allein, es gibt Leute, die, wenn die Krebs bekommen, sagen, ey, ich heile mich selber so ungefähr. Die haben sofort dieses Gefühl von, nee, ich will das gar nicht ausprobieren. Und dann kann man auch sagen, okay, das ist total lächerlich, was du da machst. Oder man lässt diesen Menschen einfach sein und also es ist ja so.
Ja, ist alles irgendwie recht stigmatisiert, wenn jemand sagt, ich nehme einen anderen Weg.
Und dieses, warum nehmen wir uns dann raus, dass wir das verurteilen dürfen? Ja.
Warum denken wir, dass wir den richtigen Ansatz haben? Stimmt.
Das ist ja auch, das fand ich zum Beispiel bei dem Jungen, von dem ich erzählt habe, mit dem wir gestern Basketball gezockt haben. Das haben Kinder noch viel krasser, dass die dieses Gefühl haben, von wegen, ich habe die Welt verstanden. So, ich hatte das auch als Teenager, wo ich damals zur Schule gegangen, ich hatte so ein Selbstbewusstsein.
Mhm.
So, ich dachte wirklich so, mir braucht keiner mehr was erzählen. Ich muss nur noch 18 werden, dann habe ich meinen Führerschein und dann war es das hier. Dann Also es ist, ja, dieses, ich glaube davon, ich weiß nicht, ob das was ist, wo wir irgendwie mit aufwachsen oder was sich entwickelt, aber dieses falsche Selbstbewusstsein im Sinne von, ich muss nichts mehr dazu lernen, ich weiß schon alles.
Ja.
Da erwische ich mich immer noch wieder bei, dass ich Situationen habe, wo ich denke, okay, nee, das brauche ich jetzt nicht. Manchmal ist es, glaube ich, auch wichtig, so Dinge wegzuschieben und zu sagen, okay, das brauche ich jetzt wirklich nicht. Aber dann immer wieder offen zu bleiben und zu sagen, okay, aber was ist, wenn ich mir das doch jetzt anhöre und vielleicht...
Ja, also ich habe vor 2 Jahren auch noch gesagt, was ein Humbug, wenn jemand seine Krankheit mit einem Kristall heilen will. Oder mit Meditation. Man kann auch keine Krankheiten durch Meditation heilen. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt sei doch mal nicht so. Und das kam tatsächlich auf, als ich einen Mann über Tinder kennengelernt habe und er mir das erzählt hatte. Der hatte MS, also Multiple Sklerose, ist eine Erkrankung, wo die Nervenscheiden dann irgendwann fehlen, also diese Ummantelung von den Nerven und einfach der Körper recht schwach wird oder werden kann und du einfach neurologische Ausfälle haben kannst zum Beispiel. Und ich dachte mir, oh Gott, dieser arme Typ, und ich fand den auch toll. Und was ist, wenn der dann irgendwann gelähmt ist und im Rollstuhl sitzt? Und ich habe ihm nicht gesagt, er soll die Schulmedizin lieber ausprobieren, statt seine Heilmethoden mit der Meditation. Und dann dachte ich mir, hey, aber warum lasse ich den nicht einfach mal sein? Warum muss ich den verurteilen und sagen, du musst jetzt doch Medikamente nehmen. Du musst jetzt doch was machen. Und siehe da, 2 Jahre später, er lebt in der Sonne und seine Erkrankung existiert momentan nicht.
Echt?
Weil er sich auch einfach nicht so viel damit beschäftigt, nicht so verkopft ist, nicht sagt, ich bin jetzt die MS, ich muss jetzt mich jeden Tag mit den Tabletten beschäftigen und mit den ganzen Untersuchungen, sondern er sagt, ich versuche einfach ein schönes Leben zu führen. Und seitdem ist nichts mehr passiert. Fand ich super interessant, einfach den Ansatz. Und dann kommt man ja weiter und dann gehe ich auch gerne mal auf YouTube und schaue mir einfach mal Erfahrungsberichte von Menschen an. Und es gibt, das ist so eine Riesenwelt. Also es gibt so viele Menschen, die Meditation als Tool nutzen. Und da habe ich auch wieder gemerkt, und ich glaube, so bist du auch oder so ist auch dein Ansatz, dass so viel einfach schon in uns drin ist und wir suchen das im Außen. Und das ist ja auch irgendwie der Sinn von Meditation, dass du merkst, hey, hier sagt mir mein Körper irgendwie gerade was. Und ich versuche die ganze Zeit mit dem Geist irgendwie nach der Sache zu suchen, aber es ist doch schon da.
Das ist ja auch, ich glaube, das ist auch irgendwie sowas, ich will nicht immer die Schule dafür verantwortlich machen, aber, oder ich will sie gar nicht dafür verantwortlich machen, einfach, ich versuche mir das so zu erklären, weil wir einfach auch damit aufwachsen, dass jemand vor uns steht, der uns Dinge erklärt. Und schreiben, was auch immer, so, das sind Sachen, die muss man vielleicht auch mal erklärt bekommen oder rechnen, so ein Grundprinzip, aber dieses Glauben dann immer so unterwürfig zu sein, dass wir immer dieses Gefühl haben, wir brauchen jemanden, der über uns steht und uns erklärt, was wir machen, oder anstatt uns zu vertrauen.
Ja, genau.
Also es heißt ja nicht am Ende des Tages, dass wir Recht haben oder wir richtig liegen, sondern nur, dass wir uns vielleicht die Chance geben sollten, auch mal auf uns zu hören. Und nicht sofort, also ich merke das ganz oft, wenn zum Beispiel irgendwie ein Fakt im Raum steht oder irgendjemand was sagt, dieses Bedürfnis, das zu googeln.
Ja.
Als ob Google mein, also so, aber einfach dieses, okay, lass es mal kurz googeln, ob das wirklich stimmt. Und nicht sofort diesen Impuls zu haben, einfach mal zu gucken, okay, ich atme immer ein und guck mal, wie ich das finde. Wie ich das jetzt einfach so beantworten würde. Und darauf dann zu, ich finde, da sind wir manchmal so weit von weg.
Ja, wir suchen nach Antworten.
Ja, diese ständige, anstatt zu finden, anstatt dann so zu gucken, so, hey, was ist denn schon da?
Zum Beispiel letztens haben wir so eine Massage gemacht. Also ich lag auf einer Massageliege, eine Freundin hat mich massiert und irgendwie war ich dann so entspannt, dass ich in so einem meditativen Zustand war und habe dann ja sozusagen dem Universum in meiner Meditation eine Frage gestellt und hörte in der Sekunde einen Schuss im Wald, wo wahrscheinlich irgendwie ein Wildschwein von einem Jäger erlegt wurde. Und ich war so, wow, wenn man zuhört, dann gibt das Universum einem auch die Antworten. Man muss einfach nur vielleicht mal in der Stille sein und nicht danach googeln. Weil wenn ich danach google, dann habe ich 1 Million reizüberflutete Informationen und kann die gar nicht filtern. Was ist richtig, was ist falsch?
Und ich glaube, was da auch der Fall ist, dass man findet ja auch immer die Antwort, die man haben möchte.
Ja.
Dadurch, dass halt alles draußen ist, also das Coolste und das Schlimmste in Anführungsstrichen. Du wirst immer einen anderen Menschen finden, der das so sieht wie du. Und das reicht dann manchmal für uns, einfach diese Bestätigung zu bekommen, um uns dann einzureden, so, ja, okay, das ist wirklich so. So dieses, und da sind wir dann wieder so weit von uns weg manchmal. Das ist dann einfach, wenn wir uns so selber belügen. So was, ey, ich habe das so oft gemacht. So, das wird immer besser. Das wird immer besser. Und ich werde immer ehrlicher mit mir. Also ich bin versucht, das wirklich echt so bewusst zu handeln. Aber die Situation, wenn man sich dann mal wieder belügen möchte, dann findet man genau den Punkt, der einem dieses Gefühl gibt von, okay, du darfst dich belegen.
Es ist okay, nur ganz kurz, nur einmal.
Aber es ist so, also wenn man danach sucht, so wie du es gesagt hast, nach Antworten sucht, dann findet man genau das. So irgendwo in irgendeiner Ecke des Internets.
Ja.
Wie, ey, wenn ich jetzt einen Husten habe, kann ich sterben davon? Natürlich, wenn du das bei Google eingibst, kommst du irgendwo an, wo jemand sagt, ich habe einen Husten und dann, okay, dann hat er es vielleicht nicht mehr online gepostet, wenn er wirklich
dann und dann bin ich gestorben.
Und dann bin ich gestorben. Und ich bin wieder auf
erwacht. Und jetzt sitze ich hier.
Nee, es macht so gut, einfach hier zu sitzen und zu reden, Mann. Das ist so.
Ja.
Ach ja.
Sollten wir mal öfter machen.
Ja, das ist ja, so darf man ja im Moment auch irgendwie nicht so. Ja. Ne? Das ist ja auch, da denke ich auch manchmal so drüber nach, was ist auch so, also ganz oft wird uns ja auch irgendwie so eingebläut, übernimm Verantwortung, leb dein eigenes Leben, auch so dieses, wenn man aus der Schule rauskommt, jetzt wird es Zeit, erwachsen zu werden. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass so wir gerade in einer Zeit sind, wo wir auch, wo wir das gar nicht können, also wo so viel Verantwortung uns weggenommen wurde, dass wir das gar nicht, also finde ich ganz komisch irgendwie so, dass es so, also gar nicht so frei sind irgendwie, also das, ja, man halt, also da weil ich halt auch, ich habe irgendwie so einen inneren Rebell in mir, immer schon irgendwie, alle gehen links, okay, Fabio muss rechts gehen, das war, ist irgendwie meine Natur, das habe ich ganz früh schon gemerkt in mir und bestimmt ist das auch ungesund zu so ein paar Prozentanteilen, weil ich manchmal mache ich mir dann auch einfach unnötig schwer. Aber ich merke wirklich, wie ich damit kämpfe, dass irgendjemand was sagt. Und ob das richtig oder falsch ist, ist total egal. Einfach nur irgendjemand, den ich nicht kenne, der sagt, was ich zu machen habe. Ich merke, wie schwer mir das fällt.
Ja. Voll.
Und dass man dann auch mit den Leuten, man kann halt, die Leute sind so weit, die sind zwar hier die Straße runter, wir müssen quasi eigentlich nur die Dingsallee hier runterlaufen und dann stehen wir bei denen vor der Haustür oder vor dem Diskussionspalast, den die da am Bundestag haben, aber die sind so weit weg, also man, so, die wissen gar nicht, wer ich bin, aber die sagen mir, was ich zu machen habe.
Vielleicht hören sie ja den Podcast.
Ja.
Wer weiß.
Und siehst du, jetzt geht sofort wieder im Hinterkopf mein Kopf an und sagt so, ey, du hast das jetzt gesagt, denken die Leute jetzt, dass du ein Verschwörungstheoretiker bist. Ja. Das ist so krass.
Mhm. Ja, ich habe auch gedacht so, was ist, wenn die Polizei das sagt? Und die wissen, ich bin Ärztin und rauche einen Joint. Und
diese ganzen Ängste, guck mal, und, wie krass ist das?
Ja, oh mein Gott. Ja, man hat halt diese Ängste. Ich habe auch immer Angst, wenn ich an der Polizei vorbeilaufe. Ich weiß nicht, wieso. Nicht, dass ich irgendwie mal je was Kriminelles gemacht habe, aber also ich habe schon mal als Kind Badekugeln geklaut. Oh, in der Drogerie.
Oh, 110.
110. Anzeige ist raus. aber ja, ich habe irgendwie so diesen Respekt vor höheren Strukturen. Voll. Oder was heißt höheren Strukturen, aber vor Systemen, ja, vor Kritik an mir von Systemen vielleicht. Oder dass man irgendwie aus der Norm fällt und dass man gerade in die Norm irgendwie nicht reinpasst und deswegen irgendwie eine Strafe bekommt.
So komisch, ne?
Ja.
Also es ist so, ja, also was wir manchmal für Ängste haben, also die auch so Menschen gemacht sind, das sind ja keine, was heißt jetzt, natürliche Ängste, aber immer mal wieder, wenn man so in die Steinzeit zurückgeht, da bist du, hast du Angst gehabt, wenn der Tiger vor dir stand, so ungefähr, da hast du nicht,
ja.
Aber jetzt sind, also wir haben so viele Ängste auch.
Mhm.
Manchmal denke ich mir so, du kannst doch nicht immer über Ängste, ich will gar nicht wissen, wie oft ich das Wort Angst jetzt in dieser Folge gesagt, das klingt so, als wäre ich ein Schisser oder sowas. Aber es ist einfach so in so vielen Punkten, dass man Angst hat.
Mhm.
Und ich finde gerade zur Zeit, man, also das ist schon, Angst ist so präsent.
Mhm. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir darüber reden, weil es gibt bestimmt irgendwen, der das hört und sich denkt so, hey, ja, vielleicht muss man es nicht direkt Angst nennen. Ich finde, im Deutschen gibt es gar nicht so ein richtiges Wort für Anxiety.
Genau, ja, so. Voll.
Oder man kann ja auch irgendwie nur leicht ängstlich sein. Ja, es gibt irgendwie kein sanfteres Wort als Angst.
Und Angst ist halt so ein krasses Ding. Mhm. Angst ist so, Angst oder Liebe, halt dieses Mehr-Liebe-Konzept, was wir auch irgendwie haben. Angst ist so groß.
Ja, stimmt. Früher hatten wir Angst, dass wir von einem Säbelzahntiger irgendwie erlegt werden. Und jetzt haben wir Angst auf dem Weg zur Arbeit.
Oder vor Papier. Das finde ich immer so, als ich da diese 2 Monate in der Uni war, wo ich so Angst vor Papier. Oder ich hatte es auch im Abitur.
Angst vor Papier?
Eine Klausur.
Ah.
Ein Zettel, wo Zahlen draufstehen, wo wir Angst vor haben. Weil wir denken, dieser Zettel entscheidet jetzt über unser Leben.
Mhm.
Wo ich manchmal so denke, das ist ein fucking Papier.
Ja.
Das Papier das ganze Leben und durchreißen. Ja. Aber es gibt Leute, die haben Panikattacken, die klappen zusammen, die werden ohnmächtig, weil so. Und natürlich haben wir nicht nur Angst vor dem Papier, aber ich sage immer, weil ich das so, um das irgendwie so, damit das vielleicht so ein bisschen weniger Macht hat. Natürlich steckt dann dieses Konstrukt Uni oder Schule dahinter, aber am Ende des Tages ist ein fucking Zettel.
Ja, das stimmt. Und ich habe irgendwann angefangen, mir dann immer so Fragen zu stellen. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und bei dir wäre es dann, dass ich die Klausur versemmel. Ja, und was ist dann das Schlimmste, was passieren kann? Dass ich dann den und den Job vielleicht nicht bekomme, weil ich die und die Note nicht habe. Und dann bekomme ich einen anderen. Und vielleicht passt der viel besser zu mir. Und was dann? Ja, dann habe ich ja, vielleicht auch Zufriedenheit. Also ich glaube, dass alles sich irgendwie legt, auch wenn das jetzt so ein bisschen so vielleicht traumtänzerisch klingt.
Ich würde auch sagen, so dass, also letztes Jahr ist mir das auch total leicht gefallen, einfach Dankbarkeit für unsere Situation zu haben. Also auch wenn das für viele, und ist es immer noch, also diese ganze Zeit hätte mich viel, viel schlimmer treffen können, als sie es hat. Hatte ich ganz oft dieses Gefühl, ich bin total dankbar, dass das gerade passiert, so wie die Welt ist. Es ist okay am Ende des Tages. Man kann sowieso nicht ändern. Und ich hatte ganz oft dieses Gefühl, okay, ich bin dankbar, dass das gerade so ist, wie es ist. Auch wenn es crazy ist, auch wenn es komisch ist. So, und alles hat am Ende seinen Grund.
Voll.
Auch wenn es, ganz oft ist es ja so, wenn man das, gerade ist es halt so global und so riesig und betrifft jeden. Jeden Menschen auf dieser Welt hat das letzte Jahr irgendwo berührt. Egal wie viel Geld du hast oder wie wenig Geld. Egal. Das ist das, was so krass ist, finde ich. Dass jeder wirklich Einschränkungen irgendwie hat. Und jetzt habe ich den Punkt verloren, den ich sagen wollte.
Dankbarkeit.
Also einfach, also irgendwie, das ist halt so, dieses hat alles seinen Grund, es ist okay. Irgendwas, genau, der Punkt war, dass wenn ich auf mein eigenes Leben gucke, sind die Momente, wo ich genau dieses Gefühl hatte, was ich immer mal wieder so im vergangenen Jahr hatte, dieses, es ist überwältigend. Ich weiß nicht so richtig, was es ist. Wann hört das auf? Wie komme ich da raus? Wie kann ich das Problem bewältigen? Wenn man dann da durchgegangen ist, kann ich rückblickend sagen, dass ich froh bin, dass diese Sachen passiert sind. Weil es immer wieder Momente waren, wo die Karten neu gemischt wurden. Wo man was dazugelernt hat. Wo man Selbstvertrauen auch in sich irgendwie bekommen hat. Deshalb sind ganz oft auch diese dunklen oder Krisenphasen einfach Phasen, wo man sich selber besser kennenlernt, wo man auch wieder dieses Vertrauen in sich sammeln kann und sagen kann, okay, wenn ich das hier meistere, dann kann ich mich auch fucking selbstständig machen. Dann kann ich auswandern. Dann kann ich ein Kind großziehen.
Ja, vielleicht müssen wir vielleicht müssen wir da wieder bei dem Kind anknüpfen, wie du sagtest, dass du als Jugendliche dachtest, ey, ich kann das und das erreichen. Dass wir uns einfach mal denken, ja, auch wenn ich jetzt nicht den Uni-Abschluss geschafft habe oder was auch immer. Ey, ich bin einfach so eine coole Person. Ich kann auch alles so erreichen. Ja, so Selbstvertrauen und auch Dankbarkeit für seine eigene Seele, dass man sagt, hey, ich bin eine ziemlich coole Seele. So, ich schaffe das schon. Ich mache schon was Schönes.
Da ist dann auch so, das suchen wir ja ganz oft im Außen. Das können wir uns ganz oft gar nicht selber geben, sondern wir müssen. Da ist dann wieder dieses Leistungsdruck-Ding auch so, dieses Arbeit und Dinge erledigen, damit andere Leute uns sagen, wie toll wir sind, wie gut wir sind, wie toll wir das gemacht haben, weil wir uns selber nicht die Hand auf die Schulter legen können.
Ich frage mich, habe mich irgendwann gefragt, warum machen wir eigentlich Dinge wie eine Karriere und so weiter und habe das dann tatsächlich auch gegoogelt, so warum machen Menschen bestimmte Dinge und alles kam zu dem Schluss, um geliebt zu werden.
Das ist so krass, oder?
Ja. Wir machen eigentlich alles, um geliebt zu werden, weil nur uns selbst lieben können wir zwar auch, aber es ist halt nicht das Gleiche. Aber warum geben wir uns nicht selbst einfach mal die Anerkennung? Warum sagen wir nicht selbst, ey Fabio oder ey Chiara, hast du richtig cool gemacht. Du bist echt eine ziemlich coole Person. Aber das sagt man sich selbst so selten.
Weil man, glaube ich, auf der anderen Seite so gewöhnt ist, sich selber eher runterzumachen. Also das ist ja was, wo jeder sofort so, klar, mach ich 24/7, natürlich.
Man guckt in den Spiegel und denkt, oh, schon wieder ein Pickel bekommen. Sieht da toll aus.
Aber dieses, wann stehst du morgens auf, guckst in den Spiegel und sagst, was bist du eigentlich für ein wunderschöner Mensch? Ja,
geil.
Mhm. Woher kommt denn dieses so, dass der Kritiker so viel, warum ist es so?
Ich weiß es nicht. Warum haben wir diesen Kritiker? Warum sind wir nicht das Kind?
Ich glaube, dass er da ist, ist gut.
Ja.
Dass er da ist, weil er uns immer wieder so ein bisschen auf den Boden, aber warum hat er so diese, warum ist es so, so viel so mehr als das andere?
Ja, stimmt.
Ist das so das Vergleichen vielleicht?
Ja, oder vielleicht, weil wir es von unseren Eltern auch nicht anders kennen. Also meine Eltern waren jetzt auch nicht so, dass sie morgens aufgestanden sind und ins Spiel geguckt haben und gesagt, ey, ich sehe aber geil aus. Mhm. Und dann nehmen wir das als Kinder natürlich auf und sind dann 14 und denken,
Also können wir auch wieder den Unterschied machen. Das heißt, wir haben es auch wieder in der Hand. Das heißt, wir können unseren Kindern...
Mhm.
Ja. Das finde ich ist auch so ein interessantes Thema, wie so Trauma generationsmäßig weitergegeben wird.
Voll.
Dass wenn man so auf Familien guckt, so ganz oft sieht man diese Muster von wegen, okay, meine Mom hatte diese Krankheit, dann hatte ich diese Krankheit oder meine Oma hatte dieses Thema oder das Trauma war da irgendwie da und dann hatte meine Mutter auch diese Depression oder mein Vater hatte das. So. Und dann kommt man selber dann und sagt, vielleicht muss ich dieses Thema jetzt auflösen.
Ja.
Das finde ich ist auch so interessant, dass man dann, da sind wir wieder bei der Ursache. Ganz oft ist es dann so Symptompflege, dass wenn irgendwie was hochkommt, man so guckt, okay, welche Creme passt da jetzt oder was auch immer.
Mhm.
Aber wenn man dann wirklich mal sich so hinsetzt und guckt, was könnte das denn eigentlich sein? Was ist so wirklich diese Ursache?
Ja. Was ist der Kern, der irgendwie vielleicht schon in meiner Genetik an mich rangetragen wurde und wie kann ich an diesen Kern irgendwie kommen?
Mhm.
Und ich glaube, das ist auch so ein Prinzip von Ayahuasca. Ich weiß nicht, hast du schon mal von Ayahuasca gehört?
Ja.
Ja. Ich habe es selbst auch noch nie gemacht, aber wäre total interessant für mich, weil viele auch erzählt haben, dass du da dich auch viel mit deinen Vorfahren beschäftigst manchmal und deine Ahnen irgendwie sehen kannst und dann Dinge aus deinem generationalen Trauma irgendwie sehen und dadurch heilen kannst. Das fände ich super interessant.
Ja, das ist, glaube ich, das in Südamerika, da muss man nicht auch sich erst übergeben?
Ja, man bekommt irgendwie so einen Tee aus zwei Pflanzen. Also der wurde irgendwie, ich weiß nicht, 3 Tage lang gekocht aus diesen zwei Pflanzen. Und dann heißt das zusammen Ayahuasca. Und das heißt irgendwie Muttertee oder so.
Übersetzt. Genau, es hat auch voll viel mit Natur, also diese Mutter Natur, Mutter, dieser krasse, ja.
Pachamama. Ja, und dann musst du dich erstmal übergeben und ich glaube, du bekommst auch Durchfall und dann bist du in dem Zustand auch, ich glaube, es ist recht meditativ, dass du dann Einblicke bekommst und Dinge siehst. Ich weiß auch gar nicht, wie es auf medizinischer, wissenschaftlicher Ebene wirkt. Aber vielleicht muss man das auch nicht wissen.
Wenn ich das jetzt so, allein wo wir drüber, wenn ich das vor 4 Jahren oder so gehört hätte, unsere Konferenz, ich würde sagen, das haben die eigentlich für einen Dachschaden. Also da, allein da finde ich wieder, wie man sich so Themen öffnen kann.
Ja.
Hättest du mir mit 18 diese Podcast-Folge hier empfohlen, hätte ich gesagt, so, was soll ich mit dem Scheiß? Ja. Was, haben die irgendein komisches Kraut geraucht? Ja. Worüber reden irgendwelche Traumata aus der Generation von vorher? Und so?
Wie DNA von der Familie verändern, ne? Das geht gar nicht.
Aber wir können dich zumindest heute einfach benutzen, deinen Status als Doktor und Medizinerin. Das heißt, wir können Papiere vorweisen, dass das, wir haben Kredibilität in dieser Podcast-Folge vertreten.
Vielleicht, ja. Aber schade auch, dass man immer diese Credibility braucht, um das zu beweisen, oder? Also schade, dass man nicht einfach sagen kann, hey, Ayahuasca, Magic Mushrooms, Cannabis, was auch immer, ist ein medizinisches Werkzeug. Dass man das belegen muss in Studien und sagen muss, Psilocybin, der Inhaltsstoff von Magic Mushrooms, macht das und das im Gehirn, der aktiviert die und die Rezeptoren und dann erst glauben das Leute. Schade eigentlich, oder? Dass man nicht sagen kann, hey, das ist den Menschen passiert, das war die Erfahrung, okay, das nehme ich so hin. Das klingt gut.
Ja, so Misstrauen ist, glaube ich, auch so ein Riesenthema in unserer Gesellschaft.
Ja, zum Beispiel, es gibt ja auch sowas wie Energy Healing oder Reiki, dass man Leute einfach nur durch Energien halt, durch Hand auflegen, das ist ja so verachtet in Teilen der Gesellschaft, dass man sagt, was ein Quacksalber.
Mhm.
Und das hätte ich dir vor 2 Jahren wahrscheinlich auch gesagt, was ein Quacksalber. wie voll. Ihr da geben.
Also ich habe es sogar schon ausprobiert, weil ich habe es auch einfach, durch diesen Podcast habe ich gesagt, egal was komm, ich mach's.
Ja.
Egal wie weird das ist, was auch immer du mir da gerade versuchst zu erzählen, probier's mit mir aus.
Mhm.
Weil danach kannst du immer noch sagen, so okay, war wirklich ein bisschen strange, war ein bisschen unnötig oder war übertrieben geil. Ich habe total viel für mich mitgenommen.
Ja.
Ja, dass man sich immer, irgendwann fängt man auch, glaube ich, an, sich zu verschließen. Ab so einem, wenn du das Gefühl hast, ich habe das Leben verstanden, als Teenager hat man das so, dann wird das vielleicht so ein bisschen geshakert durch Pubertät und erste Freundin irgendwie verloren oder ersten Beziehungs, was auch immer.
Mhm.
Irgendwann kommt man an so einen Punkt, vielleicht Anfang 30, wo man dann vielleicht die erste eigene Wohnung hat, auch eine Beziehung, wo man sagt, okay, das ist irgendwas, wo ich vielleicht drüber nachdenke, das für den Rest meines Lebens irgendwie zu haben. Und dann fängt man an, auf einmal so zuzumachen, dass man sagt so, okay, ich habe jetzt so mein Leben irgendwie verstanden und jetzt mache ich das bis zum Ende einfach weiter so.
Ja, Routine.
Routine.
Ja.
Und wenn man da halt irgendwie sich diese Tür immer wieder so ein bisschen offen lässt und nicht sofort sagt, okay, was die Jugend da gerade versucht auszubrüten, ist alles Humbug, sondern einfach mal so sich das, ich finde das voll geil, wenn man irgendwie mal so okay, jetzt sage ich, wollte ich ältere Leute sagen, da würden sich bestimmt wahrscheinlich Leute angegriffen. Aber wenn man sagt, Leute 60 plus oder so, wenn du die triffst und die sind jung und frisch und meinst so, ey, guck mal hier, das mit dem Social Media, was ist das da eigentlich so? Mhm. Wie kann man das benutzen? Macht das einfach mal so, da musst du dann ja auch nicht sagen, ich nehme das jetzt in mein Leben unbedingt auf und werde Teil davon, aber einfach mal sich das so anzugucken.
Voll. Ich merke auch, dass ich selbst da öfter zugemacht habe. Zum Beispiel kam so ein spiritueller Typ mal in so einem Mondritual vorbei und sagte, ja, also Tabak ist ja eigentlich nicht schlecht, das ist eine Heilpflanze. Und ich war, Tabak als Heilpflanze, so auf keinsten. Also Tabak macht Gefäßverkalkung und Tabak macht Herzinfarkte und man altert schneller. Und dann dachte ich mir, nee, aber ich höre mir das jetzt einfach mal an, was der mir sagt. Und dann erzählte er, dass der Tabak einfach nach Europa gebracht wurde und damit viel irgendwie Schundluder betrieben wurde oder Zusätze verabreicht wurden und dass die Urpflanze des Tabaks eigentlich gar nicht so schlecht sei. Und ich war so, darüber habe ich aber nie nachgedacht, dass Tabak eigentlich eine Urpflanze ist, die irgendwie in Südamerika wächst. Und dann sagte er, man kann daraus so ein Pulver machen und es nennt sich Rapé und das bläst man dann jemand mit einem Bambusrohr in die Nase.
Da habe ich heute ein Video drüber gesehen, echt? Mann. Da habe ich heute ein Video. Ich glaube, es könnte sein, dass es Tabak war.
Ja.
Also ich, aber witzig, ja.
Erzähl
weiter.
Und ich war auch erst total so, Gott, also nee, auf. Pff. Aber dann dachte ich mir, ach komm, warum machst du da eigentlich jetzt so zu? Also warum bist du so konditioniert, dass du direkt an was Schlechtes dann denkst? Weil du es halt so gelernt hast im Studium auch und aus Erfahrung. Und habe dann mich geöffnet und gesagt, okay, ich höre dir zu, ich probiere das aus und habe mir dann einfach Tabak mit einem Bambusrohr in die Nase verabreichen lassen. Also dieses Rapé.
Mhm.
Da musste ich erstmal 5 Minuten heulen, also es kamen auch super viele Tränen raus. Und es war auch super interessant zu sehen, weil ich hätte nicht gedacht, dass das, ja, dass es überhaupt gibt, was es überhaupt ist.
Mhm.
Wenn ich nicht das innere Kind in mir rausgelassen hätte, was neugierig war und sagt, ah, zeig doch mal, was du da zum Spielplatz mitgebracht hast. Zeig doch mal deinen Eimer und deine Schaufel. Ja.
Und das macht doch dann wieder so, ja, das ist doch dann wieder so Leichtigkeit.
Mhm.
Wenn du halt dann nicht sofort sagst, so nein, will ich nicht.
Ja.
Das ist dann immer wieder so dieses, das ist so harsch und so, so dominant, so
kalt auch.
Ja, irgendwie. Kalt, so nein, will ich.
Ja.
Auch dieses, ganz oft ist es ja so, dass so Leute, die irgendwie was haben, dann so, hey, guck mal, und das dann so spielerisch ist, was, und dann, wenn du nein sagst, sofort so nee, will ich. So genau das Gleiche mit Kindern, die haben dieses Leuchten in den Augen, so,
ja.
Oh, guck mal, und dann, nee, gerade nicht, ich muss arbeiten.
Ja, stimmt.
Und dann löschst du dieses kleine Feuer in diesem Kind, und dann geht es auf die Couch, und okay, dann lass ich es vielleicht so.
Mhm.
Ja. Boah, hast du das für eine Folge, Mann? Wo wollen wir mal das reden?
Hi Leute, vielen Dank für die Anhörung unseres Romans.
Ja, Mann, aber das hat total gut getan.
Voll.
Und ich würde sagen, wir machen mal einen Punkt hier an der Stelle.
Fühlt sich gut an.
Ja, ne?
Ja.
Fühlt sich gut an.
Ich glaube, jetzt haben wir auch über ziemlich vieles geredet.
Ja, ja. Ich will, ja, das ist, ja, aber hat genau perfekt gepasst.
Cool.
So, super, schön, klasse. Danke schön, dass wir es gemacht haben.
Voll, ich freue mich. Vielen Dank.
Ich mich auch. Und jetzt gibt es eine 20 Sekunden Umarmung und wir sind raus. Tschüss.
Tschüss. Umarmt euch.
So, und das war's. Also noch nicht so richtig, richtig, aber die Podcast-Folge ist so zumindest mit Chiara vorbei. Ich wollte noch ganz kurz hier am Schluss was sagen. Und ich weiß, ich sage es ganz, ganz oft nach den Folgen, aber gerade auch in dieser Folge habe ich ganz, ganz stark das Bedürfnis, einfach zu hören, wie fandst du das jetzt eigentlich gerade? Wir haben da ja schon Themen angesprochen, die man kritisch beäugen kann. Meine Meinung, vielleicht auch Chiaras Meinung. Mich würde einfach total interessieren, wie fandst du das gerade? Was hat das mit dir gemacht? Fandst du das doof, was wir gesagt haben? Fandst du es vielleicht gut? Lass mich doch einfach mal wissen. Ich freue mich wirklich immer so sehr darüber, zu hören, was du so von den Folgen hier hältst. Und falls du Lust hast, teil's mir doch einfach mit. Sonst kann ich eigentlich nur noch sagen, dass wir uns hier nächste Woche Mittwoch wiederhören. Und zwar sitzt dann wieder nur ich vor dem Mikrofon. Aber ich bin gerade in Istanbul und habe echt einiges erlebt. Und ich dachte, das packe ich einfach mal eine Folge und quatsch da so ein bisschen drüber. Also falls du Lust hast, kannst du super gerne einschalten. Und ja, jetzt bin ich wirklich am Ende. Jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Ich bin total froh, dass du dabei warst, zugehört hast. Und ich würde sagen, bis nächsten Mittwoch. Ganz, ganz viel Liebe, eine fette Umarmung und ein virtuelles High Five. Ganz liebe Grüße. Dein Fabio. Tschüss.